Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir sind heute Michael Hahn und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, diese Woche war das Energate-Forum in Essen. Ruben, da waren wir zwei beide. Wir waren ganz gut beschäftigt mit Moderationen, Vorbereitungen und sonstigen. Daher ist es ganz hervorragend, dass der Michael heute zu uns gekommen ist. Denn du hast mit den Kolleginnen und Kollegen das Tagesgeschäft mit im Blick gehalten. Und nicht nur das, du warst selbst auch unterwegs. Du warst bei der Jahreskonferenz der deutschen Offshore-Windindustrie. Zukunft Offshore heißt sie. Und da ist durchaus ein recht brisantes Thema zur Sprache gekommen. Es geht um Windflächen, die in der Vergangenheit bezuschlagt worden sind, aber bisher noch nicht entwickelt worden sind. Es gibt da auch bestimmte Fristen, die umzusetzen sind. Und das drückt der Branche ganz schön auf die Stimmung. Nicht nur der Branche, auch den Netzbetreibern. Hol uns doch mal ab, worum geht's bei dem Thema?
Genau, also die Veranstaltung wird ausgetragen vom Bundesverband Windenergie Offshore. Das ist sozusagen die Branchenstimme oder die Lobbystimme hier in Berlin für die Wind-Offshore-Branche. Und die haben dort ein Papier vorgestellt oder ein Konzept vorgestellt, was mit diesen Flächen passieren kann, die eben nicht, die bezuschlagt sind, aber noch nicht bebaut sind. Und der BWO fordert also, dass diese Flächen möglichst unkompliziert zurückgegeben werden können, falls die erfolgreichen Bieter nicht bauen wollen. Und dass Bieter nicht bauen wollen, dafür gibt es verschiedene Hintergründe. Das fängt schon damit an, dass die Zuschläge im Jahr 2023 erteilt wurden und die Parks aber erst in 2030 ans Netz gehen müssen. Das heißt, dazwischen liegen 7 Jahre oder teilweise über 7 Jahre. Und in dieser Zeit kann so viel passieren, dass die Unternehmen vielleicht andere wirtschaftliche Erwägungen zugrunde legen oder damals zugrunde gelegt haben, die dann nicht mehr treffen würden.
Du sagst schon, es geht vor allem um Flächen, die 2023 bezuschlagt worden sind. Wie viele Flächen sind das? So grob, wo liegen die und wer sind die Akteure, die da jetzt davon betroffen sind?
Genau, also es geht um Flächen, die zwischen 2023 und 2025 bezuschlagt wurden. Das sind insgesamt 14 Flächen, die da betroffen wären und 17,8 Gigawatt. Also das ist eine ziemlich ordentliche Zahl. Und also für 16 Gigawatt davon gibt es noch keine Investitionsentscheidung. Und zum Vergleich, bisher sind knapp 10 Gigawatt installiert in Nord- und Ostsee. Also das ist nochmal mehr als das Doppelte.
Das ist also auf jeden Fall eine ganze Menge. 16 Gigawatt, wenn man das mal umrechnet auf so eine Kategorie Kernkraftwerke. 3 haben wir abgeschaltet zuletzt und es gibt eine Riesendiskussion darüber. Das wäre jetzt vergleichbar mit einer Leistung, auch wenn die nicht ganz so durchgängig produzieren, von 16 Kernkraftwerken. Also es ist jede Menge Strom, der aus diesen Anlagen irgendwann mal rauskommen soll.
Ganz genau. Und vor allen Dingen 2 Konzerne stehen dabei im Mittelpunkt. Das war in 2023 haben Total Energies und BP im Jahr Milliarden auf den Tisch gelegt, um diese Zuschläge zu kriegen. Das waren insgesamt 12,6 Milliarden. Das war auch der Einstieg in dem Fall für die beiden Konzerne in den deutschen Windenergiemarkt. Und das hat auch für einiges Aufsehen gesorgt, dieses Verfahren. Und hat damals auch schon Branchenstimmen hervorgerufen, die gesagt haben, das ist zu viel Geld. Was passiert eigentlich wirklich mit diesen Projekten?
Also ich glaube, ich erinnere mich noch gut daran, du hast gesagt, das war ein Aufreger und genauso habe ich es damals auch wahrgenommen. Du hast es gesagt, BP und Total, eigentlich Mineralölkonzerne, sind damals mit wehenden Fahnen in den Offshore-Windmarkt eingestiegen in Deutschland und haben damit auch die Platzhirsche verdrängt, die natürlich auch alle geboten hatten. Ja, und sie haben die verdrängt, indem sie dann offenbar Gebote abgegeben haben. Das war ja ein Gebotsverfahren. Damals waren ja diese Null-Cent-Gebote häufig der Fall. Das heißt, die Betreiber dieser Windparks oder die Projektentwickler wollten gar keine Fördergelder mehr haben, sondern die haben gesagt, wir geben sogar noch Geld, um diesen Zuschlag zu bekommen. Und das waren, du hast es gesagt, 12 Milliarden und ein Schnaps obendrauf, also richtig viel Asche haben die gezahlt, um Windparks bauen zu können. Und damals haben einige Wettbewerber hinter vorgehaltener Hand gesagt, ui, das ist aber viel Geld, das die da in die Hand nehmen. Ist das noch wirtschaftlich, was die machen? Naja, und so ein bisschen Das ist jetzt sicherlich so nicht, hat nicht jeder kommen sehen, aber es hat sich zumindest bestätigt, dass diese hohen Gebote dann doch ein Stück weit nach hinten losgegangen sind, weil unter diesen wirtschaftlichen Gegebenheiten wollen sie dann ja offenbar doch nicht diese Windparks entwickeln.
Basis dieser Ausschreibung ist ja das Wind-auf-See-Gesetz. Michael, was ist denn da bisher vorgesehen, genau wenn eben solche Unternehmen mit großen Zahlungen reingehen, andere im Wettbewerb verdrängen und dann nicht realisieren? Also welche Strafen gäbe es denn eigentlich?
Genau, also das Wind-auf-See-Gesetz sieht erstmal nicht vor, dass ein Zuschlag wieder zurückgegeben werden kann. Das war auch die Kritik des BWO, weshalb der BWO dann sich dazu genötigt gesehen hat, dieses Konzept vorzulegen. Aber das Wind-auf-See-Gesetz sieht doch auch Strafzahlungen vor, und zwar bei Verzögerungen. Also die Unternehmen müssen erstmal eine Sicherheit hinterlegen für ihre Gebote, und die beträgt rund 100 Millionen Euro pro geplantem Gigawatt. Also wenn dann gewisse Fristen nicht eingehalten werden, kann ein Teil oder auch die gesamte Sicherheit dann einbehalten werden, beziehungsweise die wird an den zuständigen Netzbetreiber gezahlt.
Und der Gegenvorschlag des BWO ist jetzt im Prinzip keine Pönale, wenn die Unternehmen sagen, wir kommen nicht rum, wir geben das Projekt zurück und es geht erneut in die Ausschreibung.
Genau, das wäre deren Vorschlag, weil die eben nicht wollen, dass es einen Fadenbiss gibt, weil wenn erst sozusagen Fristen nicht eingehalten werden, dann ist schon viel Zeit ins Land gegangen und dann können die Flächen nicht schnell wieder eine neue Ausschreibung geben. Deswegen will der BWO, dass die Unternehmen die Projekte freiwillig zurückgeben können und die Flächen dann schnell wieder ausgeschrieben werden können. Die Unternehmen sollen dann aber nicht nochmal mitbieten dürfen auf diese Flächen. Und sie sollen auch ihre Projektdaten, also Untersuchungsergebnisse oder was auch immer sie schon an Projektdaten für diese Flächen erhoben haben, an die Behörden abgeben. Und was dafür finanziell geleistet wurde, kriegen sie nicht zurückgezahlt. Aber sie kriegen ihre Sicherheitsleistungen zurückgezahlt.
Wenn wir nochmal einen Schritt dann zurückgehen, was sind denn die Gründe dafür, dass die Unternehmen nicht in die Planung reinkommen oder sie nicht weiter realisieren? Du hast von veränderten Rahmenbedingungen gesprochen. Welche Argumente gibt es denn tatsächlich? Welche handfesten sprechen gegen die Realisierung aktuell?
Genau, also es gibt da verschiedene Punkte. Das sind einmal Verzögerungen bei den Netzanschlüssen. Da gab es in der jüngeren Vergangenheit einige Probleme. Vor allen Dingen auch was die Lieferketten angeht, also dass gewisse Bauteile nicht rechtzeitig fertig werden, dass Konverterstationen nicht fertig werden. Das heißt, ich glaube, die Netzanschlüsse verzögern sich schon um 2 Jahre. Also die werden dann 2032 erst fertig und nicht schon 2030. Dann sind die Zinsen gestiegen und generell die Finanzierungskosten aufgrund von verschiedenen geopolitischen Situationen. Das wirkt sich auch auf die Lieferketten aus. Und auch die Stromnachfrage wächst langsamer als ursprünglich angenommen, was ja auch das Bundeswirtschaftsministerium so einschätzt.
Das ist ein spannender Punkt, auf den wir gleich nochmal zurückkommen, wenn wir über das Energate-Forum sprechen. Du hast aber auch die Rolle der Übertragungsnetzbetreiber angesprochen. Die gehen natürlich auch in die Planung der Anschlüsse der Offshore-Windparks. Was bedeutet das denn für die, wenn diese Projekte jetzt A, nicht fristgerecht realisiert werden und B, wenn die neu ausgeschrieben werden, dann gibt es ja nochmal eine neue Zeitverzögerung, auch wenn die Netzbetreiber selbst auch schon mit ein bisschen Zeitverzögerung daherkommen.
Genau, also in dem Fall hat sich vor allen Dingen TenneT besorgt gezeigt. Die waren auch mit einer Vertreterin bei der Pressekonferenz in Berlin vor Ort. Und die hat gesagt, die wären jetzt schon mit ihrem Unternehmen mit 11 Gigawatt in Vorleistung gegangen. Und schätzungsweise, also das ist natürlich nicht verallgemeinbar, zahlen die pro 2 Gigawatt Anschlussleistung 8 Milliarden Euro. Also die haben da schon richtig Geld investiert. Und deren Problem ist, wenn die den Anschluss fertig haben sollten, aber da wird kein Windpark angeschlossen, ist das natürlich für die Technik schlecht. Und auch generell, man stellt keine Anlage irgendwo hin, die da nicht läuft. Das lohnt sich nicht.
Also eine ziemlich vertrackte Situation irgendwie für alle Seiten. Der Vorstoß des BWO bzw. der Offshore-Branche liegt jetzt auf dem Tisch. Für wie realistisch hältst du das, dass der Vorschlag auch so kommt?
Tja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Also die werden jetzt versuchen, dass der in das Windenergie-auf-See-Gesetz Einzug hält. das gefühlt ist das Gesetz so ein bisschen in Vergessenheit geraten, will ich nicht sagen, aber das EEG und das Netzanschlussgesetz, das sind irgendwie so ein bisschen höher auf der Tagesordnung im Wirtschaftsministerium, habe ich den Eindruck. Deshalb, ich kann das nicht einschätzen, wie realistisch das ist. Was aber auf jeden Fall auch bei der Pressekonferenz deutlich wurde, ist, dass im BWO selbst sehr stark um dieses Papier gerungen wurde, um die Inhalte dieses Papiers. Also diese betroffenen Unternehmen, BP mittlerweile über eine Tochtergesellschaft und Total Energies sind Mitglied im BWO und haben dann auch an diesem Papier mitgeschrieben. Und Stefan Timm, der Chef des BWO, hat immer wieder durchblicken lassen, dass es da doch einigen Diskussionsbedarf gegeben hat, bis dieses Papier so in der, wie es jetzt vorliegt, dann vorliegt im Endeffekt.
Aber man muss sagen, der BWO versucht hier ja ein Problem zu kitten, was in den eigenen Reihen besteht und macht sozusagen, bevor dieses Problem überhaupt in der Politik angekommen ist, weil das Total und BP ihre Projekte ja womöglich gar nicht realisieren wollen. Diese Information ist ja noch gar nicht so alt und ist ja auch eigentlich hauptsächlich über Presseberichte an die Öffentlichkeit gekommen. Und jetzt versucht der BWO natürlich die Wogen zu glätten, indem er direkt mit einem Lösungsvorschlag an die Öffentlichkeit geht. Das ist kommunikativ, glaube ich, gar nicht so schlecht gelöst. Aber es wirft natürlich die Frage auf, was sagt denn eigentlich die Politik? Und die Politik, glaube ich, hatte jetzt, zumindest ist da noch nichts nach außen gedrungen, die hatte noch gar nicht so viele Möglichkeiten, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Aber dass da Handlungsbedarf besteht, vielleicht ist es auch ein Webfehler im Wind auf See gesetzt, ja. Aber dass dieser Handlungsbedarf besteht, das ist ja jetzt offensichtlich, glaube ich.
Genau, also dass es grundsätzlich Handlungsbedarf beim Thema Offshore und Auktionen gibt, hat die Politik erkannt, denke ich. Sie hat ja auch die Auktion für 2025 ausgesetzt, auch weil erwartet, für 2026 ausgesetzt, Entschuldigung, weil erwartet wurde, dass eben keine Bieter sich finden. Es war ja schon in 2025 in der jüngsten Auktionsrunde der Fall, dass sich eben kein Bieter gefunden hat, weil die Rahmenbedingungen einfach zu schlecht sind.
Okay, dann werden wir dieses Thema weiter verfolgen, weil es uns weiter beschäftigen wird und wir werden natürlich auch gucken, wie die Politik dann auf den Vorschlag reagiert. Vielen Dank, Michael, bis dahin. Und Ruben, ich habe es gesagt, wir waren gut eingespannt diese Woche. Nicht nur wir zwei beide, auch unsere Kollegin Michaela Tix, Stefanie Dirks, Ron Heinen waren mit dabei beim Energate Forum, haben moderiert. Und daher gilt auf jeden Fall eben ein Dank an Michael, aber auch an die anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Energate-Redaktion, die das Tagesgeschäft auf jeden Fall mit im Blick gehalten haben. Und da war doch noch das ein oder andere Thema, gerade mit Blick auf das politische Berlin, durchaus brisant. Ich habe in aller Kürze und zwei, drei Punkte mal rausgesucht. Spannend fand ich auf jeden Fall, es gibt ja einen ordentlichen Disput um das Gebäudemodernisierungsgesetz. Das Kabinett hat das Gesetz beschlossen. Jetzt startet das parlamentarische Verfahren, vor allem im Bundestag. Und aus einer unionsnahen Organisation, nämlich der Klimaunion, das ist ein Verein, der hängt nicht direkt an einer der Parteien, aber er ist CDU, CSU nah, gespickt mit Unionspolitikern. Und die haben sich mit einem Gutachten zu Wort gemeldet und die halten das Gebäudemodernisierungsgesetz in der aktuellen Form für wahrscheinlich verfassungswidrig. Und das, finde ich, ist ein ordentlicher Knaller in dieser ganzen Debatte. Ganz interessant. Das ist, Thomas Heilmann ist einer der Akteure in der Klimaunion, der ja das alte Gebäudeenergiegesetz auch schon mal ordentlich durchgerüttelt hatte, weil er eine Klage eingereicht hatte gegen die kurzen Anhörungsfristen. Und dem wurde dann tatsächlich stattgegeben. Und dann konnte das Gesetz damals nicht wie geplant noch vor der damaligen parlamentarischen Sommerpause umgesetzt werden, sondern hat sich ordentlich verzögert. Ja, und jetzt sorgt die Klimaunion wieder für ein gewisses Aufsehen, weil sie eben sagt, wir haben zwei wesentliche Probleme mit dem Gesetz. Das erste ist, es gibt keine Obergrenze für fossile Heizung. Also es ist eben nicht ganz klar, geklärt in dem Gesetz, dass ab 2045 keine fossil betriebenen Heizungen mehr betrieben werden dürfen. Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt sozusagen irgendwo im Kleingedruckten nochmal einen Verweis auf das Jahr 2045. Das ist nicht ganz so klar. Und sie gehen auch davon aus, dass die Grüngasquote, die Lücke, die das Gebäudemodernisierungsgesetz im Vergleich zum vormaligen Gebäudeenergiegesetz aufmacht, auch nicht schließen kann. Und die halten deshalb eine Klage vom Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz für wahrscheinlich. Das ist, soweit ich das jetzt mitverfolgen konnte, war es nicht die Drohung, wir klagen dagegen, aber es ist möglich, dass dagegen geklagt wird. Und das wird auf jeden Fall im parlamentarischen Verfahren, glaube ich, nochmal ein heißes Thema.
Wie würdest du das denn jetzt einschätzen? Es gibt ja nicht nur von der Klimaunion Kritik an dem Gesetz, sondern ja von sehr unterschiedlichen Playern. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat die SPD ja durchaus vehement auch schon Diskussionsbedarf gesehen. Und wir kennen ja all das Strucksche Gesetz, dass dieses Gesetz ja ohnehin sich nochmal verändern wird im Laufe des parlamentarischen Verfahrens. Wie würdest du es einschätzen, mit was für Veränderungen, in welchem Umfang ist da zu rechnen? Weil bisher hat Katharina Reiche da ja einen sehr klaren Kurs gefahren und dieses Gesetz auch gegen Kritik, glaube ich, vehement verteidigt.
Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer grundsätzlichen Überarbeitung des Gesetzes geben wird, weil dieses Gesetz war für die Koalitionsverhandlungen schon so zentral und es war ganz klar, der Union ist es ein enorm wichtiges Anliegen, gerade mit Blick auf die Bevölkerung und die extrem gekippte Stimmung im Land zu diesem Gesetz, dass es da einen klaren Kurs gibt, der weggeht von den alten Regelungen, von dem 65% erneuerbaren Verpflichtungsziel, das da drin steckt, und hin zu einem offeneren Gesetz. Das soll jetzt eben mit dieser Grüngasquote bewegt werden. Ich sag mal, dieser Kritikpunkt der Klimaunion, der lässt sich ja im Gesetzesverfahren relativ einfach lösen, indem man irgendwo das Zieldatum Klimaneutralität Ende für den Betrieb fossiler Heizung im Jahr 2045 reinschreibt. Die Klimaunion verweist eben auch auf den Klimaschutzauftrag, der ja mittlerweile im Grundgesetz steht. Dann orientiert man sich daran. Und ich denke, an der Stelle lässt sich das auf jeden Fall lösen. Es ist natürlich auch schwierig, generell dieses Gesetz zu bewerten, weil ja der Pfad für die Grüngasquote noch fehlt und er soll ja auch erst nachgereicht werden. Also soll erst das Gesetz beschlossen werden, ja, mit einer Biotreppe, also der Verpflichtung, einen Ökogastarif bei dem Betrieb einer fossilen Gasheizung einzuarbeiten, zu nutzen, aber die Grüngasquote, die Lieferanten verpflichtet, dann auch künftig grüne Gase ins Netz einzuspeisen, die kommt erst nachgereicht. Also da lässt das Gesetz ohnehin noch ein paar Lücken offen. Ich glaube, es wird Anpassungen geben, weil das ist deutlich geworden, dass es auch aus Unionskreisen, eben nicht nur von der Klimaunion, doch durchaus so Anmerkungen gibt. Die Länder haben sich zuletzt zu Wort gemeldet, könnten Gebrauch machen von einer Länderöffnungsklausel. Dann würde das Gesetz dann auf Landesebene wieder abgeschwächt beziehungsweise dann vielleicht sogar verschärft werden, weil dort stärkere erneuerbaren Anforderungen gelten. Also ich glaube, ein bisschen Bewegung wird es geben, keine grundsätzliche Reform. Ein anderes Thema, das gleichermaßen umstritten ist, das ist der Redispatch-Vorbehalt. Und da hatten wir auch diese Woche eine Meldung, dass die SPD da klar auf Konfrontation geht und sagt, das lehnen wir ab. Namentlich von Amon Zorn und Matthias Mirsch, dem Fraktionsvorsitzenden und seinem Stellvertreter für die Energiethemen, haben gesagt, also so wie dieser Redispatch-Vorbehalt momentan vorgesehen hat, sehen wir eine große Gefahr, dass er den Ausbau der erneuerbaren Energien abbremst und Investoren werden verunsichert. Wir haben in der Vergangenheit schon darüber gesprochen. Es geht bei dem Thema um die Synchronisierung des erneuerbaren Ausbaus und des Netzausbaus. Die Erneuerbaren sind schneller als das Netz. Der Netzausbau dauert meistens einige Jahre länger, um es anzupassen. Deshalb gibt es jetzt den Vorschlag, dort, wo Netzengpässe herrschen, für 10 Jahre Entschädigungszahlungen für abgeregelte erneuerbare Energieanlagen auszusetzen. 10 Jahre, das ist echt eine lange Frist. Also das würde quasi eigentlich jetzt erstmal den Status quo bis zu 10 Jahre festschreiben. Auch da, Ruben, ich greife deiner Frage schon mal vor. an der Stelle, glaube ich, wird sich noch was tun. 10 Jahre, echt lang. Es gibt andere Vorschläge, die in diesem Zeitraum sich etwas flexibler darstellen. Wir haben in der Vergangenheit über ein anderes Modell des Beratungsunternehmens BET gesprochen, die auch in unserem Artikel sich nochmal zu dem Thema äußern, genauso wie andere Verbände, Bundesverband Neue Energiewirtschaft, Bundesverband Erneuerbare Energie und auch der Bundesverband Windenergie, der auch wieder anmerkt, dass es da sicherlich bei dieser Regelung einige rechtliche Hürden gibt. Sie verweisen auf EU-Recht. Auch da könnte eine Klage drohen. Ich glaube, es wird sich noch mal ein bisschen was tun, auch wenn an der Stelle genauso sich das Bundeswirtschaftsministerium bisher relativ wenig gesprächsbereit gezeigt hat. Aber zuletzt gab es doch ein paar Andeutungen, dass sich da noch mal was bewegt.
Ich finde an dieser Diskussion durchaus beachtenswert, mit welcher Vielzahl von Alternativvorschlägen die Energiewirtschaft hier sich in die Debatte einbringt. Ja, das sehen wir so nicht alle Tage, dass nicht nur Kritik geübt wird an einem Gesetzesvorhaben, sondern direkt gesagt wird, das lässt sich anders regeln. Ja, und hier ist eine Idee. Und diese Ideen, die da auf dem Tisch liegen, du hast es ja genannt, gestern kam eine neue dazu von einer Unternehmensinitiative, die von GP Joule angeführt wird, auch nochmal mit einem Vorschlag, wie sich das anders regeln lässt, zeigt A, das Thema ist heiß, ja, aber B, es ist auch wahnsinnig viel fachliche Kompetenz da, die in der Lage ist, da mit anderen Vorschlägen nochmal den Diskussionsraum total zu erweitern. Ich finde es unglaublich spannend, auch zu sehen, wie unterschiedlich da gearbeitet wird, welche Parameter da auch verschiebbar sind, mit was man arbeiten kann. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt das im politischen Raum an? Wie sehr befruchtet das auch tatsächlich dann die Debatte? Ich würde aber davon ausgehen, dass vom Redispatch-Vorbehalt abrücken, das würde dem Bundeswirtschaftsministerium sehr viel Schmerz bereiten. Ja, weil Katharina Reiche auch dieses Narrativ, dass wir da bei den Erneuerbaren so ein Stück weit, das, oder nicht ein Stück weit, sondern ein ganzes Stück weit auf den Zubau, auf den Netzausbau, dass wir da die Synchronisierung hinbekommen müssen. Das ist ja ein zentraler Bestandteil von dem, Programm, mit dem sie angetreten ist. Also da würde es ihr sicherlich nicht leicht fallen, davon abzurücken. Da bin ich durchaus mal gespannt, wie sich die Debatte noch weiterentwickelt.
Und eine weitere energiepolitische Debatte, die ich noch kurz mitgebracht habe, auf die wir ganz kurz drauf gucken sollten, ist die anstehende ENWG-Novelle. Es geht da im Kern um die Netzanschlussfristen für Biogasanlagen. Da gab es eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages und da stellt sich es ähnlich dar, wie du es gerade beschrieben hast, Ruben. Es gibt Vorschläge, aber es gibt auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Das Kernproblem ist eigentlich, dass die ENWG-Novelle es ermöglichen würde, dass bei Biogasanlagen, die ja künftig eine deutlich größere Rolle im Energiemarkt insgesamt spielen sollen, die Netzbetreiber mit einer Vorausschau von 10 Jahren sagen könnten, wir drehen euch den Netzanschluss ab. Die Biogasbranche sagt ja, dass, wenn das so kommt, dann können wir uns den ganzen Aufwuchs, die Hoffnung, dass Biogas, Biomethan künftig eine größere Rolle im Energiemarkt spielen, dann können wir das irgendwie direkt vergessen. Da wird niemand investieren und das sieht nicht nur die Bioenergiebranche so, auch BDW und Teile der Gaswirtschaft haben sich bei der Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Bundestag dahinter gestellt. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Netzbetreiber, die sagen, ja, wir legen einen klaren Pfad ein, wir wollen keine Gasnetze in größerer Fläche für die nächsten 20 Jahre noch betreiben. Dazu gehört Enercity aus Hannover, die sich auch in der Anhörung dort dazu geäußert haben. Also das ist auch ein Thema, das noch ganz schön umstritten ist. Ich hatte schon mal darüber berichtet, dass es in der Union durchaus eine Neigung gibt, den Biogasanlagenbetreibern eine größere Sicherheit zu geben und allen, die jetzt ans Netz gehen, eine langfristige Netzanschlusszusage über 20 Jahre zu machen. Ob es so kommt, ist tatsächlich noch offen. Gut, Ruben, dann lass uns doch mal auf unser Highlight der Woche gucken.
Ja, gerne.
Ein Highlight für Energate insgesamt. Wir veranstalten zweimal im Jahr ein Energate-Forum. Einmal im Frühjahr in Essen. Da geht es vor allem um die Belange der Industrie. Und einmal im Herbst, da gucken wir auf die Energieinfrastruktur im Ganzen. Dieses Mal, das Industriethema stand im Fokus und wir hatten einen sehr prominenten Keynote-Speaker mit Miguel Angel López Borrego, den CEO von ThyssenKrupp. Wir haben auch am Standort von ThyssenKrupp in Essen, da gibt es ein neues, modernes Verwaltungsareal, haben wir die Veranstaltung durchgeführt. Und López Borrego hat durchaus einige interessante Punkte mitgebracht. Es ist natürlich klar, wir haben an der Schnittstelle von Industrie und Energieversorgung gesprochen. Die Stromkosten treiben die Industrie natürlich extrem, extrem um. Was hast du seiner Rede entnommen, Ruben?
Ja, also eben eine ganze Menge kann man, glaube ich, sagen. Es war ein flammender Appell, fand ich, für den Schulterschluss zwischen Industrie und Energiewirtschaft mit Blick auf die anstehende Industrietransformation. Jetzt kann man sagen, das, was López mit ThyssenKrupp vorhat, das ist ja die Industrietransformation schlechthin. Und er ist die personifizierte Industrietransformation. Von daher war er sozusagen der bestgeeignete Sprecher, den wir zur Eröffnung dieser Konferenz haben konnten. Und genau, er hat im Prinzip das gesagt, was wir ja auch so wahrnehmen, Industrie und Energiewirtschaft. Wenn das klappen soll, dass wir den Industriestandort erhalten, kostengünstige Energie, Wettbewerbsfähigkeit und auch eine Resilienz gegenüber externen Schocks, wie wir sie aktuell erleben mit dem Iran-Krieg, ja, dann müssen Industrie und Energiewirtschaft enger zusammenrücken. Und diesen Appell habe ich seiner Rede ganz klar entnommen und ich glaube, das kam auch ziemlich gut an.
Er hat natürlich auch einen dritten Akteur sehr deutlich mit in die Pflicht genommen, nämlich die Politik. Wir können gleich darauf eingehen. Wir haben natürlich im Laufe des Tages viele Wege und Pfade gehört, wie auch die Stromkosten für die Industrie gesenkt werden könnten. Dessen ungeachtet hat López Borrego aber auch sehr klar gemacht, wir brauchen am Ende des Tages auch politische Unterstützung, vor allem in Form eines Industriestrompreises und in anderer Form, als er jetzt kommt. Er hat klar gemacht, wir brauchen einen Industriestrompreis von 5 Cent pro Kilowattstunde und hat ergänzt All-in, das heißt inklusive Abgaben, Umlagen, Netzentgelte. Das ist dann schon eine Hausnummer und vor allem hat er auch gesagt, wir brauchen ihn dauerhaft und auf europäischer Ebene. Ich glaube, das war eine sehr klare Forderung, aber er hat eben nicht nur gefordert, und das fand ich auch beeindruckend, vielleicht auch insgesamt bei der Veranstaltung. Wir haben mehrere Leuchtturmprojekte zur industriellen Dekarbonisierung dort auch mit auf der Bühne gehabt. Und López Borrego hat sich klar zum Bau der Direktreduktionsanlage am Stahlstandort Duisburg bekannt, hat gesagt, damit werden wir wesentlich zur CO2-Reduktion in Deutschland und Europa beitragen und werden gleichzeitig zum größten industriellen Wasserstoffabnehmer in ganz Europa. Und ich habe am Montagabend auch schon eine andere Veranstaltung moderiert bei ThyssenGas. Und da war passenderweise die Chefin von ThyssenKrupp Steel, Dr. Maria Roni, die Keynote-Geberin. Und sie hat auch deutlich gemacht, dass die Transformation für ThyssenKrupp alternativlos ist. Und sie hat davon gesprochen, dass das Ziel ein enkelfähiges Geschäftsmodell sein muss. Das fand ich irgendwie ein sehr schönes Zitat, das man irgendwie gut mitnehmen konnte. Und auch bei unserer Veranstaltung war ja noch ein Vertreter von Salzgitter Flachstahl, Ralf Schaper, der dort den Bereich Energiewirtschaft leitet. Und auch das ist ja ein Unternehmen, das schon beim Bau einer Direktreduktionsanlage für die Stahlfertigung schon weiter ist. Die wollen zum Jahreswechsel dann dort schon in Betrieb gehen. Also bei allen schlechten Nachrichten, die aus der Industrie kommen, bei Beschwerden über die Klimapolitik sieht man trotzdem auch, große Akteure gehen voran, investieren, und da hatten wir auf jeden Fall zwei zu Gast.
Wobei López Borrego auch klar gesagt hat, dass die Stahlindustrie da in Vorleistung geht. Ja, also wenn man allein auf die Entwicklung des Wasserstoffmarktes schaut, dann wären solche Investitionen vielleicht noch nicht ganz gerechtfertigt. Aber da steckt die Hoffnung dahinter, dass sich das alles noch entwickelt und natürlich auch das Selbstverständnis, Vorreiter zu sein. Ja, also da war auch klar der Appell zu hören, dass im Wasserstoffmarkt in der Entwicklung, dass da auch Wasserstoffversorgungssicherheit hergestellt wird, dass da noch einige Schritte zu gehen sind. Aber ThyssenKrupp und sicherlich auch Salzgitter sind da auch selbst dran aktiv. Also da gibt es eine neue Allianz auf Industrie, auf europäischer Ebene der Industrie, die sich genau um solche Fragen kümmern möchte, Wasserstoff aus anderen Teilen Europas, aus dem Norden und aus dem Süden, dort wo erneuerbarer Strom günstiger ist, auch in die Industriezentren nach Deutschland zu bringen. Also da bewegt sich eine ganze Menge.
Das passt, glaube ich, auch ganz gut dazu. Wir haben eingangs gesagt, ja, Industrie und Energiewirtschaft müssen die aktuellen Probleme Hand in Hand lösen. Und ich fand es bemerkenswert, dass wir doch zahlreiche Vertreter beim Energate Forum hatten, die gesagt haben, ja, diese 5 Cent pro Kilowattstunde, die López Borrego zumindest mal so als Ziel auserkoren hat, die sind schon nicht unrealistisch. Die schaffen wir. Allerdings ohne die Netzkosten. Ich glaube, das ist ja auch ein Faktor, denn viele Akteure, die wir da hatten, eben auch nicht beeinflussen können, sondern es waren eher die Erzeuger, die Energiemanagementunternehmen, die Energiedienstleister. Aber ich fand es schon bemerkenswert, dass sowohl Markus Hagedorn von Greenflash, bei denen wir mit dem Vorabend-Event zu Gast waren, als auch Jan Kniebel von Sunic Lighthouse oder Nils Koenigke von Maestro alle gesagt haben, wir haben so eine Entwicklung bei den erneuerbaren Energien, also 5 Cent und darunter, das schaffen wir mit Solar plus Speicher, also tatsächlich die Speicherung mit integriert, ist ein realistisches Szenario, kein fernes Szenario, ein nahes, vielleicht sogar schon ein heute realisierbares. Das fand ich auf jeden Fall auch einen bemerkenswerten Aspekt der zahlreichen Diskussionen, die wir auf dem Panel hatten.
Und zugleich war aber auch hier und da noch deutlich zu vermerken, dass Industrie und Energiewirtschaft in vielen Punkten noch im Annäherungsprozess sind. Ja, dass es immer noch an einer gemeinsamen Sprache fehlt. Ich erinnere mich an einen Vertreter aus der Industrie, mit dem ich zusammengestanden habe im Anschluss an die Breakout-Session, wo es um die Gasbeschaffung geht. Da haben wir gemeinsam mit VNG so ein Stück weit auf den aktuellen Gasmarkt geguckt und wie man in diesem Umfeld eigentlich seine Gasbeschaffung strategisch aufstellt. Und im Anschluss an diese Breakout-Session standen wir zusammen und er meinte, er müsste jetzt erstmal gucken, was die ganzen Abkürzungen bedeuten, die dort auf den Folien abgebildet waren, womit die Energiewirtschaft tagtäglich ganz selbstverständlich umgeht. Aber für die Industrie sind viele dieser Fachbegriffe noch längst nicht so selbstverständlich wie vielleicht für uns.
Ja, eine lustige Anekdote, Ruben, erklärungsbedürftig ist sicherlich auch noch die Idee der Flexibilisierung bei der Industrie. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden in einem der Panels. Da hatte Julia Metz, Direktorin von Agora Industrie, am Anfang deutlich gemacht, es gibt Potenziale zur Flexibilisierung auch in der Industrie. Hat aufgezeigt, dass eine Stromkostensenkung von bis zu 20% möglich sein könnte. Aber auf der Bühne hatten wir dann Vertreterinnen und Vertreter der Industrie, die gesagt haben, aber bei uns ist es extrem schwierig, zum Beispiel in der Glasindustrie. Da hat Christiane Nelles vom Bundesverband der Glasindustrie deutlich gemacht, dass bei den Glasproduktionsprozessen eine Flexibilisierung nicht möglich ist. Sie hat auch gesagt, unsere Unternehmen bemühen sich, es gibt Ambitionen, da was zu tun, aber es geht halt nicht um den Kernprozess, sondern eher dann eben um Nebenprozesse. Aber der Kernprozess der Glasindustrie ist schlichtweg nicht flexibel. Sie hat sich halt auch als regelmäßige Hörerin des Podcasts geoutet. Das freut uns natürlich sehr. Und wir hatten auch Ulrich Gertens von Aurubis da, der für den Kupferproduzenten das Gleiche gesagt hat. Also da sind keine Flexibilisierungspotenziale da. Und deshalb gucken die natürlich auch ganz kritisch auf das, was gerade bei der Bundesnetzagentur in Bonn passiert, wo das bisherige sogenannte Bandlastprivileg, dass die gleichmäßige Stromabnahme der Industrieunternehmen bei den Netzentgelten belohnt. Das will die Bundesnetzagentur abschaffen und stattdessen stärker die Dynamisierung fördern. Und ich glaube, Ja, da gibt es auf jeden Fall noch einige Diskussionen. Die gibt es auch beim Thema Netzanschlüsse. Auch dazu hatten wir noch ein Panel. Das ist natürlich für die Industrie auch eine große Herausforderung, so wie die Netzkosten insgesamt. Aber da waren Vertreter der Bundesnetzagentur. Es ging darum, sollten Netzanschlussbegehren der Industrie vorrangig behandelt werden. Wir haben über das Thema Kontingentierung dort gesprochen. Also gibt es gewisse Netzanschlusskapazitäten, die für die Industrie quasi vorreserviert sind. Ja, da wird allgemein darüber gesprochen. Auch das sind Prozesse, die gerade momentan in Bewegung sind und die natürlich die Industrie schwer beschäftigen.
Ja, in dem Kontext durchaus bemerkenswert. Wir hatten jemanden auf der Bühne von einer Zinkhütte, Zink mit Q am Ende, die also Heribert Haug war das, der davon berichten könnte, dass Dekarbonisierungsprojekte, die also da auf die Elektrifizierung von Industrieprozessen abzielen, durchaus daran scheitern können, dass der Netzanschluss nicht da ist, beziehungsweise zu teuer ist, wenn da noch eine zusätzliche Netzanschlussgebühr, ein Baukostenzuschuss erhoben wird. Ja, also das muss uns, glaube ich, industriepolitisch zu denken geben. Wir wissen auch, das ist nicht zwingend ein Einzelfall, da gibt es solche Fälle hier und da. Also da ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir sozusagen aus der energiewirtschaftlichen Perspektive Netzanschlüsse häufig im Zusammenhang mit Speichern diskutieren, aber auch die Industrie hat da durchaus ein Thema.
Aber auch positive Beispiele waren auch dabei. Wir hatten die Härterei Rese zu Gast aus Bochum, ein Metallverarbeitungsunternehmen, auch ein Vertreter von ADAC, einem Glasproduzenten, die gesagt haben, ja, wir haben einfach mal gemacht. Also bei denen ging es vor allem um Wasserstoffprojekte, die sie realisiert haben. Bei der Veranstaltung, die ich am Montag schon moderiert hatte, haben zwei Vertreter das Projekt H2HS, ein Wasserstoffprojekt in Heinsberg vorgestellt, wo wirklich Mittelständler einfach sagen, bei all den Diskussionen, die es natürlich gibt, die es berechtigterweise gibt, wir haben einfach mal gemacht und es funktioniert. Und das fand ich auf jeden Fall auch ja, sehr bemerkenswert, irgendwie auch motivierend, inspirierend, dass man die Dinge auch einfach mal durchsetzen kann, statt immer ewig darüber zu diskutieren. Wir hatten noch zwei Breakout-Sessions im Laufe des Tages. Ich habe eine verfolgt von Alexander Lück von der VNG AG und der hat sehr deutlich gemacht, dann sind wir wieder bei den schwierigeren Themen, dass die Entwicklung der Gaspreise in den Gasmärkten momentan überhaupt nicht mehr kalkulierbar ist. Der Iran-Krieg ist natürlich der wesentliche Einflussfaktor an der Stelle. Klar, die steigenden Gaspreise waren ohnehin an mehreren Stellen Thema beim Forum und Alexander Lück hat sehr deutlich gemacht, also die Risiken bleiben, sie sind selbst für unsere Experten bei der VNG nicht vorhersagbar, hat er gesagt. Das fand ich durchaus auch, ja, ein Hingucker oder ein Hinhörer und dazu kommt noch die ganze Thematik der Speicherbefüllung, die unsicher ist, weil wir aktuell hohe Preise haben, die überhaupt gar keinen Anreiz setzen, jetzt bei den warmen Temperaturen die Gasspeicher zu befüllen. Und er hat gesagt, ja, mein Rat, was kann ich den Unternehmen sagen? Die sollen vor allem vorausschauenden Einkauf planen und mit einem professionellen Portfolio-Management verbunden und eher eben langfristige und strukturierte Einkaufsstrategie sich wählen und an der festhalten, egal was passiert, nicht auf irgendwelche kurzfristigen Schwankungen reagieren, weil die Gefahr ist größer, dass man sich dann verzettelt. Also einmal einen Plan machen und dann durchziehen. Ruben, du hast eine zweite Breakout-Session mit Incentive gehört. Worum ging es da?
Ja, genau. Also Incentive und Flexpower war auch noch mit an Bord. Da haben wir das Thema Flexibilisierung nochmal vertieft. Da ist sehr deutlich geworden, dass auch wenn die Industrie an der Stelle gelegentlich noch Schwierigkeiten hat, sich dem Thema anzunähern, können wir flexibilisieren? Wie können wir flexibilisieren? Da ist deutlich geworden, es gibt Fälle, wo Flexibilisierung jetzt schon funktioniert. Das passiert natürlich nicht in den Kernprozessen, sondern in Randprozessen, die sich zeitlich besser verschieben lassen. Thermische Prozesse, Kühlung, natürlich auch alles, was ohnehin mit verschiebbaren Lasten zu tun hat. Und da gab es wahnsinnig viele interessante Case Studies, wie sowas funktionieren kann. Man muss sagen, es ist natürlich nicht einfach. Es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, auch gerade mit digitaler Technik und KI. Aber da kann man was machen und es lohnt sich dann wirtschaftlich auch, weil man natürlich dann von Marktopportunitäten funktionieren kann. Wahnsinnig spannend, aber wie gesagt auch komplex. Aber ich glaube, es kam gut an.
Auf jeden Fall ein pickepackevolles Programm, auch eine volle Ausgabe, ein bisschen länger als sonst. Aber wir wollten natürlich auch ein bisschen von unserer eigenen Veranstaltung berichten. Wir machen das zweimal im Jahr, ist für uns natürlich ein Highlight. Vielen Dank, Ruben, dass du uns da auch deine Einblicke dazu gegeben hast. Und vielen Dank, Michael, dass du dabei warst. Das erste Mal mit deiner Stimme im Podcast. Gerne wieder. Und wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen ein schönes, erholsames, langes, sonniges Pfingstwochenende. Es ist sehr davon auszugehen, dass wir danach über die Strompreise zu reden haben und nicht über hohe Strompreise, sondern über extrem niedrige Negativpreise. Bei der Sonnenankündigung über die Pfingstfeiertage ist das schon klar erwartbar. Mal gucken, da werden wir dann in der kommenden Woche drüber reden. Bis dahin alles Gute und tschüss.
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 Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.